Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Miriam C.
Er schleuderte vor 30 Jahren einen neuen Sound in die deutsche Literatur, Feridun Saimoglu. Der wurde direkt mit seinem ersten Buch Kanakspraak zum Kultautor. Und wenn wir über Migrationsbewegungen in der Literatur sprechen, hier diese Woche in der Lesart, dann darf er natürlich nicht fehlen. Er gab den Kindern türkischer Gastarbeitern eine literarische Sprache und gleich ist Feridun Saimoglu damit bei uns zu Gast. Ich freue mich drauf und dass Sie zuhören. Herzlich willkommen. Auf Migrationsbewegung in der Literatur schauen wir diese Woche hier in der Lesart darauf, wie Sprache migriert. Und das hat in Deutschland kaum einer so ikonisch und einflussreich in Literatur gegossen wie Feridun Saimoglu. 1995, also vor genau 30 Jahren, da erschien sein Buch Kanakspraak. Das basiert auf Interviews mit türkischstämmigen Männern und die erzählen, wie es sich für sie so lebt in Deutschland. Ihre Antworten, die stießen in den 90er Jahren einige vor den Kopf. Kanakspraak bekam aber auch höchstes Lob vom Feuilleton und bis heute hat Feridun Saimoglu zahlreiche, sehr erfolgreiche Bücher geschrieben und wurde vielfach ausgezeichnet, vor zwei Wochen erst mit dem Walter Kempowski-Preis. Herzlichen Glückwunsch noch dazu, Herr Saimoglu, und guten Tag.
Ich danke Ihnen sehr. Ich freue mich über den Preis. Ich hoffe, es geht weiter mit den Büchern.
Ich höre, Sie sind schon wieder beim Schreiben. Also auf Sie können wir zählen und auf Ihre Leserinnen und Leser, glaube ich, auch. Kanakspraak, Herr Saimoglu, das gehört ja heute wirklich zum Kanon. Ich weiß, bei mir im Germanistikstudium vor 15 Jahren, da war das schon, stand das auf unserer Leseliste, so 50 Bücher, die man von 1600 bis zum 21. Jahrhundert also gelesen haben sollte. Dabei hatte das Buch 1995 ja auch heftige Kritikerinnen und ich habe das nochmal nachgeschaut in einer für mich heute wirklich fast unglaublichen Szene. Hat sie die damalige schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin Heide Simonis ja Ende der 90er Jahre in so einer NDR-Talkshow, also wüst beschimpft, dieses Buch beschimpft. Norbert Blüm war auch dabei. Was verbinden Sie heute mit diesem Buch?
Es ist natürlich der Anfang gewesen. Ich hatte keine Vorstellung davon, dass es einen Literaturbetrieb gibt, dass es ein Feuilleton gibt. Und ich bin da recht arglos hineingegangen. Nicht erst in den Kulturbetrieb, sondern ich wurde dann immer wieder eingeladen in die Talkshows. Und tatsächlich bei dieser Talkshow ist mir nicht so sehr in Erinnerung geblieben die Auslassungen von Frau Heide Simonis, die eine fromm vollendete, wunderbare Dame war, Gott hab sie selig, sondern die wüsten Beschimpfungen von Wolf Biermann. Das war das im Grunde genommen, was mich ziemlich verstört hat. Aber natürlich wusste ich, ich komme jetzt nicht mit einem netten Büchlein, nicht mit einem netten Traktat. Ich verbinde mit diesem Buch ziemlich heftige Lesungen. Ich saß auch nicht. Ich habe gewissermaßen das Buch aufgeschlagen, bin auf- und abgetigert und habe im Sinne eines Stilett-Staccatos losgelegt. Was mich, glaube ich, beschäftigt hat, war die Frage, die häufigste Frage, die mir gestellt wurde, nämlich die Frage, wie echt ich bin und wie authentisch das ist. Dabei hatte ich im Vorwort von Kanakspraak darauf hingewiesen, dass es sich um eine Kunstsprache handelt, dass ich natürlich auch mit den Menschen Gespräche geführt habe und die Übertragung ist aber keine 1:1 Übertragung gewesen. Das war schon seltsam, sehr heftige Auftritte, sehr heftige Angänge, aber so ist es doch besser, als mit einem netten Büchlein zu kommen, in dem es um die Mädchen und Jungs aus der Berliner Kastanienallee geht. Das ist für mich ja uninteressant.
Lassen Sie uns mal bei dieser Kunstsprache, Herr Saimoglu, noch bleiben, weil ich glaube, diese Irritation vom Publikum oder von diesen Politikern, die wir jetzt gerade angesprochen haben, die lag ja auch darin, dass so etwas, eben so ein deutsch-türkischer Soziolekt eben in Kunst gegossen werden kann. Also Sie haben dieses Material, diese Interviews, die Sie geführt haben, literarisiert. Sie haben das eben gesagt. Können Sie vielleicht noch ein bisschen beschreiben, wie Sie da vorgegangen sind? Sie haben ja mindestens die deutsche und die türkische Sprache fusioniert, aber mir scheint eigentlich auch noch was Drittes, so eine Art Kunstsprache, Literatursprache?
Ja, also Sie sagen es, ich wollte eine unmittelbare Sprache. Ich wollte den Rhythmus, Sang und Klang hineinbringen in die Sprache. Oft genug wurde mir von deutschstämmigen Deutschen sonderbarerweise gesagt, dass das Deutsche eben nicht klangvoll sei. Das hat mich sehr verwundert. Im Gegenteil, ich habe also das sogenannte Material, das Sprachmaterial, manchmal durfte ich das bei den Gesprächen aufnehmen oder ich habe es aus dem Gedächtnis heraus protokolliert. Ich habe das übersetzt in diesen Kunstjargon, in eine Kunstsprache. Dabei ging es mir darum, dieses auch zuweilen heftige, die Heftigkeit der Worte zu übersetzen. Denn Sie müssen sich vorstellen, damals sprach man von der Zerrissenheit der Türken. Man sprach davon, dass sie zwischen zwei Kulturen zerrissen werden. Und das war alles Blödsinn. Ich wollte im Grunde genommen, ich bin hineingegangen in die Worte und ich wollte die Worte verschriftlichen, beide Verschriftlichungen, aber ging es mir immer darum, dass das Rabiate, das unglaublich Wüste und dass das Schmutzige auch, Ungereimte auch sozusagen mit zu übersetzen. Und das hat dann für einige Furore gesorgt.
Und Sie grenzen sich ja in Kanaksprach in so einer Art Vorwort dann vor diesen Interviews ja aber explizit ab von einer, wie Sie schreiben, weinerlichen und sich anbiedernden Gastarbeiterliteratur, von einer Immigrantenliteratur. Warum zählen Sie sich da nicht dazu, zu einer Migrationsliteratur?
Kanaksprach ist nicht Migrationsliteratur, sondern ist deutsche Literatur. Kanaksprach ist ein deutsches Sprachphänomen. Und ich habe nichts zu tun mit Leuten, ich gehöre zu der zweiten Generation. Ich bin hier in Deutschland aufgewachsen, wie viele andere auch. Und Deutsch ist uns zur Muttersprache zugewachsen. Ich halte nichts von dieser Unehrlichkeit zu sagen, dass man trotzdem nicht dazugehört. Und die sogenannte Gastarbeiterliteratur, die zeichnete sich darüber aus, durch eine Befindlichkeitsprosa. Es ging darum, um die Kälte in Deutschland. Es ging darum, irgendwelche Glaubenssätze zu zementieren, nach denen sozusagen der Türke Türke bleiben soll. Es war Heimatvertriebenenprosa. Es war auch schlechte, klumpige Literatur, mit Verlaub. Das sage ich aber als Leser. Und ich aber kann mich nicht einfach absetzen, sondern ich sage ganz einfach, ich verorte mich mit nicht nur Kanaksprach, mit allen meinen Büchern auch in der deutschen Literatur, weil mein Leben deutsch ist und weil Kanaksprach auch ein deutsches Phänomen ist.
Jetzt habe ich gesagt, Kanaksprach ist vor 30 Jahren erschienen. Beobachten Sie den, also Sie sind ja auch noch Teil des Literaturbetriebs jetzt, eben ein etablierter Autor. Beobachten Sie auch eben die teils ja auch Ihnen nachfolgende Generation oder Ihnen auf Ihrem Weg teilweise nachfolgende Generation von eben Autorinnen, Autoren mit eigener Migrationsgeschichte, mit Migrationserbe. Wie nehmen Sie das wahr? Wie hat sich der Literaturbetrieb für die oder auch für Sie, Herr Samuglu, selbst verändert?
Man kann jetzt nicht behaupten, dass fremdstämmige, herkunftsfremde deutsche Literatinnen und Literaten keinen Platz haben in der deutschen Literatur. Im Gegenteil, es gibt viele tolle Bücher, es gibt aber auch viele schlechte Bücher. Und bei diesen schlechten Büchern geht es darum, dass man im Grunde genommen sowas Ähnliches wie Gastarbeiterliteratur wieder erschafft. Nämlich die Schreiberinnen und Schreiber fühlen sich als Rächer ihrer Elterngeneration. Es wird als Autofiktion verkauft, aber da geht es eigentlich um eine bloße Niederschrift von Fakten. Also ein gewisser Gastarbeiterethos wird schon wieder hineingeschrieben. Das sind dann biedere Aufsätze. Das kann natürlich mir nicht gefallen, der ich schon vor 30 Jahren versucht hat darzulegen, dass es nicht um jung oder alt geht, sondern um langweilig oder um wüst, um gute Literatur. Aber noch einmal, es gibt wunderbare, neue Impulse, es gibt gute Bücher und es gibt aber auch leider viele schlechte Bücher.
Wie in der gesamten deutschsprachigen Literatur ist ja auch ein Phänomen, dass man sozusagen so eine Diversität, also so eine Varianz jetzt von guten und schlechten Büchern zu diesem Thema beobachten kann. Feridun Saymoglu veröffentlichte vor 30 Jahren, 1995, Kanaksprach, sein aktueller Roman, der heißt übrigens Vater ohne Sohn. Und über den haben wir auch hier im Deutschlandfunk Kultur mit Feridun Saymoglu gesprochen. Das Gespräch können Sie in unserer DLF-App hören. Und die meisten Romane von Saymoglu, auch diese beiden, die finden Sie bei Kiepenheuer und Witsch. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch heute, Herr Saymoglu. Vielen Dank.
Es war mir eine Freude. Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Sie ist Journalistin, sie hat nicht nur die Geschichte ihrer Vorfahren recherchiert in der Ukraine, in Kasachstan, sondern sie hat auch die politischen Rahmenbedingungen für die Spätaussiedler in der Bundesrepublik sehr genau auseinandergenommen.
Die Journalistin Ira Peter, die mit ihrer Familie als Neunjährige von Kasachstan nach Deutschland übergesiedelt ist, erzählt in ihrem Buch Deutsch genug von der Scham über ihre sowjetische Migrationsgeschichte, dem Gefühl des Unerwünschtseins in Deutschland sowie den fatalen Folgen einer verfehlten Integrationspolitik. Heute Abend liest sie in Hamburg, Kritikerin Gesine Dornblüt.
Ira Peter erzählt von ihrer älteren Schwester, die bei der Ausreise 1992 eben schon Teenagerin war. Die, schreibt Ira Peter, kann bis heute nicht schlafen, wenn sie allein zu Hause ist, weil sie eben diese Gewalterfahrung gehabt hat zwischen kasachischen und deutschen Jugendlichen am Ende der Sowjetunion.
Deutsch genug, warum wir endlich über Russlanddeutsche sprechen müssen. Ira Peter liest heute Abend um 19 Uhr im kleinen Saal der Handwerkskammer in Hamburg. Morgen in Linstow, danach in Mannheim und in Berlin. Für ihren letzten Roman Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Erhielt die Autorin Martina Hefter 2024 den Deutschen Buchpreis. Im Buch geht es um Juno, die tagsüber ihrem schwerkranken Mann Jupiter dabei hilft, seinen Alltag zu meistern. Außerdem ist sie Künstlerin, tanzt und spielt Theater. Und nachts, wenn sie wieder einmal nicht schlafen kann, chattet sie mit Love-Scammern im Internet. Und das klingt so.
Ich arbeite in einer Konstruktionsfirma, ARCO, aber ich bin auch Finanzberater. Und was machst du?
Ich füttere meine Falken. Ich besitze 3, jeder 20.000 Euro wert. Sie heißen Leo, Bubo und Lukas.
Wow, das klingt interessant.
Martina Hefter hat einen berührenden Roman über Bedürfnisse und Sehnsüchte im Leben geschrieben und darüber, wie weit man bereit ist, für die Liebe zu gehen. Sie liest heute ab 19 Uhr aus Hey, guten Morgen, wie geht es dir? In der Reihe Sprachkunst an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel. Danach liest sie in Düsseldorf, Ulm und Augsburg.
Es ist mit der Wahrheit wie mit der Sonne. Ihr Wert hängt für uns einzig und allein von der richtigen Distanz ab.
In ihrem neuesten Roman Der Einfluss der Fasane erzählt Antje Ravik-Strubel eine raffinierte Geschichte über Ehrgeiz, Macht und Selbstbetrug. Ein Star der Berliner Theaterszene hat sich das Leben genommen. Hella Karl, Feuilletonchefin einer großen Zeitung, hatte zuvor einen vielbeachteten, folgenreichen Artikel über den gefeierten Mann verfasst. Plötzlich hat Hella die Ereignisse nicht mehr im Griff. Sie wird verantwortlich gemacht für den Tod des Stars. Ist er an sich selbst gescheitert oder hat Hella Karl ihn in den Tod geschrieben? Antje Ravik-Strubel liest heute Abend in Kiel.
Intendant zwingt Schauspielerin zur Abtreibung. Diese Schlagzeile stammt von Ihnen, nicht wahr? Hella musste sich beherrschen, um nicht aufzufahren. Ich war nicht die Einzige, die über den Fall berichtet hat. Es hat eine umfassende Berichterstattung gegeben. Sie waren die Erste. Sie haben diese Schlagzeile formuliert.
Der Einfluss der Fasane erzählt heiter und packend von einer, die Kontrolle verliert. Die Lesung mit Antje Ravik-Strubel beginnt heute um 19.30 Uhr im Literaturhaus Schleswig-Holstein in Kiel. Es folgen Lesungen in Heilbronn, Stuttgart und in Potsdam.
Die Literaturtipps von Ilka Lorenzen. Schlagen wir eine weitere gute Seite auf, weitere gute Seiten im Plural, um genau zu sein, nämlich mit der gleichnamigen Buchhandlung. Die gute Seite ist in Berlin-Neukölln am Richardplatz. Ich bin jetzt verbunden mit einer der Inhaberinnen, mit Friederike Hartwig. Guten Tag, Frau Hartwig.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Sie haben uns 3 Buchtipps mitgebracht. 2 davon sind Titel aus unabhängigen Verlagen. Die haben Sie in Ihrer Buchhandlung ganz besonders im Blick und finden da auch immer wieder ganz besondere Titel, wie zum Beispiel ein Bilderbuch mit diesem schönen Titel Egal, sagt der Aal. Eine Geschichte von Julia Reggett, anscheinend mit einem ganz selbstbewussten Tierchen in der Hauptrolle.
Auf jeden Fall. Und zwar dem titelgebenden Aal. Und dieser Aal schwimmt von der Westküste der USA, wo er geschlüpft ist, macht eine lange Reise und landet in einem Teich. Und dann ist schon klar, der Aal ist die ganze Zeit alleine unterwegs, muss sich nur um sich kümmern und dem ist alles egal. Aal egal. Egal schreibt sich dann auch hier in dem Buch gerne mit Doppel-A. Und wir lernen jetzt vor allen Dingen was passiert, als er sich plötzlich mit anderen Tieren arrangieren muss.
Okay, also man will sich einerseits vielleicht eine Scheibe abschneiden von diesem Aal, dem alles egal ist, aber dann doch nicht so ganz alles, wenn man mit anderen Lebewesen zu tun hat.
Ja, unbedingt. Und es hat was in mir zum Klingen gebracht, denn als ich jugendlich war, sagte meine Mutter mal an einer Stelle, du, mit Arroganz kommt man super durchs Leben, weil ich mich so ganz toll über jemanden aufgeregt habe. Es ist nur nicht schön für alle anderen. Und das habe ich in diesem Buch irgendwie wiedergefunden, denn dieser Aal ist auch innovativ. Der sagt, oh, da ist eine Barriere, da komme ich nicht rüber. Biber Bernd baut da seine Burg. Oh, mache ich was anderes. Gehe ich mal ein Stück über Land und schlängel mich da durch. Und alle sitzen da und staunen, das hat noch nie jemand gemacht. Oder er schwimmt an den Bachforellen vorbei und eine kleine ein Forellenmädchen, Fina, sieht, oh, der kann ja toll rückenschwimmen, das mache ich auch. Und das heißt, es schwankt so zwischen, genau, Arroganz, Egozentrik und aber auch Innovation. Und das ist so ein bisschen die Frage, wo ist da das richtige Maß? Und natürlich kommt es zum Knall.
In Egal, sagt der Aal von Julia Reggett. Das Bilderbuch ist im Verlag Kalmemara erschienen, 32 Seiten, 22 Euro. Und ja, Frau Hartwig, wahrscheinlich geht es bei Ihnen in der Buchhandlung so allmählich aufs Sommergeschäft zu, könnte man zumindest vermuten bei Ihrem nächsten Buchtipp, Das Echo des Sommers. Dabei geht es da in diesem Roman von der schwedischen Autorin Elin Anna Laba eigentlich um ein ziemlich schwergewichtiges Thema, oder?
Ja, ich bin da auch eher so ein bisschen zufällig drauf gestoßen. Tatsächlich hat mich das Cover angesprochen, sehr farbenfroh mit so stilisierten, gezeichneten Birkenstämmen und wir sehen so buntes Laub fallen. Und es hat mich auch angesprochen, weil es ein Debüt ist und ich immer sehr neugierig auf neue literarische Stimmen bin. Und in dem Buch geht es um die Sami, die im Nordwesten Schwedens leben hier in dem Buch und es wird erzählt, wie deren Zwangsumsiedlung und Leben sich über mehrere Jahrzehnte darstellt. Und das wird erzählt anhand von drei Frauenfiguren, zwei Schwestern und einer Jüngeren, einer Tochter.
Und ich habe gelesen, die Autorin Elin Anna Laba, die gehört selbst zu diesem indigenen Volk der Samen an und die hat auch schon ein Sachbuch über dieses Thema geschrieben. Das ist jetzt aber wirklich ein literarisches Buch, ein Roman. Also der hat nichts Sachbuchhaftes?
Nee, auf jeden Fall. Also es ist eindeutig ein Roman, ist auch literarisch. Also ich glaube, da haben wirklich Leute Freude dran, die was über, ich sage jetzt mal, die Geschichte im historischen Sinne erfahren wollen, Leute, die gerne genau lesen, um zu entspannen und nebenbei aber noch was mitzubekommen, als aber auch Leute mit Freude an, ich sage jetzt mal, ja, literarischer Sprache. Und ich finde, das macht das Buch so besonders. Es ist literarisch, es ist einerseits langsam und trotzdem habe ich jetzt auch in anderen Besprechungen gelesen, hat es wirklich einen Sog. Viele Leute haben beschrieben, obwohl es jetzt nicht so eine Aktion nach der anderen gibt, bleibt man dran. Für die meisten, ist es auch eine unbekannte Geschichte. Ich hatte davon auch noch nicht viel gelesen und finde es total spannend, diese Widersprüche da zu lesen. So werden zum Beispiel durch Staudammprojekte 1923 in den 30er Jahren und dann auch nochmal Anfang der 70er Jahre die Sami dort, vertrieben und gleichzeitig werden sie aber daran gehindert, zum Beispiel soziale Hilfen in Anspruch zu nehmen, weil es nämlich gleichzeitig ein Schutzgesetz gibt, das das Nomadentum der Sami unterstützen soll. Das heißt, sie können dann aber keine Unterstützung beantragen für Steinhäuser zum Beispiel. Und das liest sich so weg und war einfach sehr spannend und literarisch. Unbedingte Empfehlung fand ich, Das Echo der Sommer.
Das Echo des Sommers von Elin Anna Laba, aus dem Schwedischen übersetzt ist der Roman von Hanna Granz und erschienen bei S. Fischer, 464 Seiten für 24 Euro. Und dann empfehlen Sie uns noch, Frau Hartwig, einen französischen Krimi von Hannelore Kerr. Finger ab heißt der. Und ich habe nur jetzt den Klappentext gelesen. Finger ab gibt es für Frauen, die sich vor 35.000 Jahren nicht an die Ordnung der Männer gehalten haben. Klingt schon mal kurios.
Ja, damit haben sie super zusammengefasst. Genau. Und darin besteht sozusagen auch der Krimi. Die Rahmenhandlung ist die, dass eine Person möchte sich einen Pool bauen, macht das ohne Baugenehmigung, dann taucht aber ein Skelett drauf und es ist eine Paläontologin, ist dann plötzlich dort, eine Steinzeitforscherin und berichtet, einer kämpft so ein bisschen darum, dass sie diese reichhaltige Fundstelle dann auch betreuen und behalten darf. Das heißt, da geht es auch so ein bisschen um gläserne Decken und Gleichberechtigung in der Wissenschaft und in der praktischen Arbeit. Und dann ist dieses Buch so aufgebaut, dass diese Forscherin eine Pressemitteilung gibt, eine Presseveranstaltung, so ein Pressestatement. Und dort erzählt sie, was sie gefunden hat und was sie rausgefunden hat. Und das Buch endet damit, dass ihr Vortrag beendet ist. Und ich zitiere es aus dem Kopf, Manuskriptende, Applaus über Applaus, Blitzlichtgewitter, die Fragerunde begann. Und was sie dort erzählt, macht dann den Krimi aus. Genau, warum fehlen dort Finger? Und diese Höhle, die sich die Autorin dort vornimmt, und die gibt es wirklich. Das heißt, sie nimmt einen Vorgang und fiktionalisiert den. Und wir finden uns dann wirklich wieder vor 35.000 Jahren. Ich war erst sehr skeptisch, wie das so funktioniert. Und tatsächlich, finde ich, ist das auch ein Punkt, wo man natürlich jetzt sich kritisch nähern könnte und sagen könnte, Moment, jetzt wird irgendwie unser heutiges Wissen, unsere heutige Sprache da so zurückdatiert.
Das aber kann doch Sie sind begeistert. Es funktioniert. Im Krimi Finger ab von Hannelore Kehr aus dem Französischen übersetzt von Iris Konopik gibt es im Argument Verlag 204 Seiten für 15 Euro. Und damit vielen Dank an Friederike Hartwig von der Buchhandlung Die Gute Seite in Berlin für diese Tipps und bis zum nächsten Mal, Frau Hartwig.
Sehr gerne. Wiedersehen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Über jüdischen Widerstand im Nationalsozialismus, also über den Widerstand von Jüdinnen und Juden gegen ihre eigene Vernichtung, da gibt es einige Geschichten. Der Schriftsteller Jurek Becker hat zum Beispiel Jakob der Lügner geschrieben, ein Roman über ein fiktives Ghetto in Polen, auch prominent verfilmt worden ist dieses Buch. Trotzdem erinnert jetzt der Historiker Stefan Lehnstedt in seinem neuen Buch an den vergessenen Widerstand Jüdinnen und Juden im Kampf gegen den Holocaust. Unser Kritiker Thomas Groß, der hat sich dieses Buch angeschaut. Und Herr Groß, warum nennt denn Lehnstedt diesen Widerstand erstmal vergessen? Ist der tatsächlich schlecht dokumentiert?
Ja, also es stimmt, was Sie gesagt haben, aus dem Warschauer Ghetto beispielsweise gibt es eine ganze Menge an Tagebüchern und persönlichen Erinnerungen. Insofern ist die Quellenlage da gut. Und der jüdische Widerstand ist ja sogar auch schon in Hollywood angelangt, in Form von Quentin Tarantinos Inglourious Basterds, eine Rachfantasie, wenn man so will. Aber gerade der Mut der Verzweiflung, mit dem die Aufständischen in den Ghettos gegen ihre Verfolger kämpften, der hat halt auch eine Kehrseite, dass halt kleinere, weniger heroische Akte des Widerstands nach dem Zweiten Weltkrieg schnell in Vergessenheit geraten sind. Man fand sie buchstäblich nicht der Rede wert, und zwar interessanterweise auf jüdischer wie auch auf nichtjüdischer Seite.
Und wer sind jetzt diese vergessenen Heldinnen und Helden, an die Lehnstedt erinnert?
Ja, das sind Menschen, die eben im Rahmen ihrer Möglichkeiten handelten, manchmal bewaffnet, oft auch nicht, aber immer mit, in Anführungsstrichen, bescheideneren Mitteln, also Flugblattschreiber, Fluchthelfer, Saboteure, auch Archivare, die mit ihren Geheimdepots überhaupt gesorgt haben, dass sie der Nachwelt in Erinnerung bleiben. Man darf sich das Ganze nicht als parteipolitisch organisiert vorstellen und noch nicht mal wirklich durchgängig organisiert. Oft wussten diese Grüppchen gar nichts voneinander. Die Nachrichtenlage war nicht gut, und doch ist es eben den meisten oder vielen immer wieder gelungen, die Pläne der Nationalsozialisten zu durchkreuzen oder wenigstens aufzuhalten. Und übrigens würde ich das Buch auch erstmals den Widerstand von Frauen, ja. Die sind durch diesen Notstand in eine Rolle gekommen, die ihnen sonst verwehrt geblieben wäre.
Können Sie uns mal ein konkretes Beispiel für so einen Widerstand nennen?
Ja, also wenig Beachtung in der Forschung. Bisher hat beispielsweise die Mannheimer Jüdin Marianne Kohn erfahren. Die hat im besetzten Frankreich seit 1943 für eine Widerstandsbewegung namens Combat Juive gearbeitet und da Dutzende von verfolgten Kindern über die Grenze in die sichere Schweiz geschafft. Und sehr abenteuerlich auch die Geschichte von Oswald Rufeisen. Das ist ein polnischer Jude, dem es tatsächlich gelungen ist, sich bei deutschen Polizeiposten im heutigen Belarus als Übersetzer einzuschmuggeln. Und in der Funktion hat er dann Hunderte von Insassen des dortigen Ghettos warnen können. Und einigen ist es daraufhin sogar gelungen, in die Wälder zu fliehen. Oder Adolfo Kominski, das war ein argentinischer Jude, der hat halt in seinem Pariser Exil eine Fälscherwerkstatt betrieben, wo er alle möglichen Dokumente nachgemacht hat und so natürlich auch vielen Leuten geholfen hat. Man muss aber eben auch davon ausgehen, dass ein Teil solcher Aktionen für immer vergessen ist, weil schon der kleinste Zettel verräterisch sein konnte in der Situation.
Jetzt habe ich schon rausgehört, Herr Groß, Sie waren jetzt bei einigen Entdeckungen, eben Wiederentdeckung von diesen Persönlichkeiten ganz begeistert, ganz angetan. Wie gelungen finden Sie das Buch insgesamt?
Also ich halte das Buch für ausgesprochen gelungen und zwar aus zwei Gründen. Also zum einen montiert Lehnstedt seine Quellen sehr geschickt zu einem Puzzle, das zwar notgedrungen lückenhaft bleibt, aber dennoch einen lebhaften Eindruck von der Breite und Vielfalt des Widerstands vermittelt. Vor allem aber ist es der Begriff des Widerstands selbst, der hier interessiert. Zitat aus seinem Text: Es geht um die Behauptung des Menschen und der Menschlichkeit angesichts totaler Gewalt. Und das kommt der Darstellung zugute. Und mit dieser breiten Auslegung erteilt der Autor jedem Geschichtsdeterminismus, der halt den Holocaust als unausweichliches Schicksal darstellt, eine Absage. Und zugleich gibt er denen, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten gehandelt haben, ja, man kann sagen, er gibt ihnen ihre Würde als historische Subjekte zurück. Ja? Denn es bedeutet ja, auch wenn viele, sogar die meisten von ihnen, am Ende dann doch zu Opfern wurden, sie waren keine Lämmer, die sich zur Schlachtbank führen ließen.
Wir haben am Anfang ja ein bisschen ausführlicher über diesen Titel gesprochen, der vergessene Widerstand. War dieses Vergessen dieses jüdischen Widerstands, war das vielleicht auch irgendwo ein Akt der Verdrängung?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, auf die der Autor im Schlusskapitel zumindest kurz, vielleicht ein bisschen zu kurz, zu sprechen kommt. Er zeigt drei Wege oder auch Irrwege der Erinnerung auf. In der frisch demokratisierten Bundesrepublik, da hat das Bild des konservativen Widerstands um den Grafen Stauffenberg alles andere überlagert. Im Ostblock, in den Staaten des Ostblocks dagegen, war halt nur der kommunistische Widerstand der richtige Widerstand. Was da nicht reingepasst hat in das Schema, das gab es nicht und durfte es laut Staatsdoktrin auch gar nicht geben. Und in Israel wiederum hat sich ein militärisch geprägtes Bild von Widerstand durchgesetzt, das bis heute, also man muss nur die aktuelle Nachrichtenlage berücksichtigen, die Auseinandersetzung mit den Nachbarn bestimmt. Und bei dieser Skizze belässt der Autor es und doch wird nochmal klar, was man weiß, aber allzu oft vergisst, in welchem Ausmaß nämlich Erinnerung immer auch Erinnerungspolitik ist.
Der vergessene Widerstand, Jüdinnen und Juden im Kampf gegen den Holocaust von Stefan Lehnstedt. Bei CH Beck erschienen, 384 Seiten, 28 Euro. Vielen Dank für die Buchkritik an Thomas Groß.
Danke.
Ich liebe ja Bücher und Texte, in denen ich merke, den anderen, denen geht's eigentlich ganz ähnlich wie mir. Vor allem mit diesen kleinen und banalen, trotzdem aber irgendwie so absorbierenden Dingen des Lebens. Man ist erwachsen, aber man hat trotzdem immer noch so ein bisschen Angst vor der Brotschneidemaschine, die vielleicht noch so bei Oma oder Oma, bei Mutter oder Oma in der Küche thront. Man ist sich ganz sicher, dass man niemals den gusseisernen Schmortopf benutzen wird, aber man fühlt sich trotzdem irgendwie sicherer damit, dass man ihn für alle Fälle im Regal hat. Und ja, eine ganz besonders gute Beobachterin dieser Alltagsabsurditäten, die ja einmal aufgeschrieben auch sowas schön Entlastendes haben können, das ist Alena Schröder. Herzlich willkommen in Deutschlandfunk Kultur, Frau Schröder.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
10 Jahre lang haben Sie Kolumnen geschrieben für die Zeitschrift Brigitte oder auch für das Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und jetzt sind diese Texte gesammelt erschienen unter dem Titel Alles muss man selber falsch machen. Ich beginne mal bei dem Titel. Hat Ihnen das Schreiben ein bisschen geholfen beim, ja, ich weiß nicht, selber falsch machen, vielleicht sogar auch beim richtig machen?
Ja, also auf jeden Fall hat es mich selber entlastet, weil natürlich das Glück der Kolumnistin ist immer, dass alles, was im Leben schief geht oder vielleicht schwierig ist, dann wenigstens noch Stoff bietet für eine Kolumne. Und insofern hat man da schon immer eine Entlastung für sich selber. Ja.
Jetzt gibt es ja aber so in der Wahrnehmung von Autorinnen, und ich sag gleich mal, ich fürchte, ich habe das auch, immer so diese Vorstellung, die müssen doch eigentlich ganz gut Bescheid wissen über die Menschheit. Ne? Die beobachten so viel, dann entwerfen sie diese Figuren, die man so authentisch findet. Also ist man da oft auch als Autorin, vielleicht auch gerade als Bestseller-Autorin, wie Sie eine sind, Ihr Familienroman Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid, der stand zum Beispiel auf der Bestsellerliste. Ist man da gern auch so Ansprechpartnerin für Ratschläge, für Lebensratschläge?
Oh, gute Frage. Also ich glaube nicht, dass ich da speziell Ansprechpartnerin bin, aber ich hoffe, dass wenn Leute die Kolumnen lesen, dass sie tatsächlich sowas wie Entlastung spüren, weil sie merken, andere Leute sitzen auch manchmal da in der Mitte des Lebens und fragen sich, wann kommen jetzt endlich die Erwachsenen und übernehmen hier den Laden und stellen dann fest, verdammt, sie sind selber diejenigen, die das Leben regeln müssen und im Zweifel eben auch selber die Dinge falsch und dann wieder richtig machen müssen.
Ja, Sie haben ja zumindest so ein paar Tipps, so konnte ich Ihren Kolumnen entnehmen. Sie haben zum Beispiel, das fand ich sehr schön, über Ihrem Schreibtisch ein Post-it gegen die eigene Selbstvermausung, so nennen Sie das, also dagegen, sich so selber klein zu machen, ermahnen sich da ruhig mal die Diva zu spielen, auch wenn man sich noch nicht so fühlt, man kann ja schon mal so tun. Stellen Sie sich, wenn Sie schreiben, so ein Publikum vor oder denken Sie vielleicht mal, ah, das ist so ein Gefühl oder eine Reaktion, die ich vielleicht so auslösen will mit diesen Kolumnen?
Ja, also ich habe eine ziemlich genaue Vorstellung, für wen ich das schreibe und wer das Publikum ist. Ich glaube, das liegt auch daran, dass die allermeisten Kolumnen in der Brigitte erschienen sind oder in Line Extensions der Brigitte und dass ich da eine genaue Vorstellung davon habe, wer die Frauen sind und auch die paar Männer, die Brigitte gerne lesen.
Können Sie mal ein bisschen uns abholen, wie sieht diese Person aus, diese Frau?
Ich glaube, das sind einfach ist so blöd zu sagen, ganz normale Leute, aber es sind halt in der Regel einfach Menschen, die irgendwie versuchen, ihren Alltag zu meistern. Manche haben Familie, manche haben auch keine Familie, die leben oftmals nicht in den großen Zentren, sind jetzt vielleicht nicht sozusagen diejenigen, die so das ganz große Rad drehen, aber im Kleinen eben doch das große Rad drehen. Und die, so wie wir alle ab und zu gerne lesen, dass bei anderen Menschen, die sie vielleicht schon mal im Radio gehört haben oder im Fernsehen gesehen haben oder von denen sie einen tollen Roman gelesen haben, dass die merken, die sind im Grunde genauso wie ich.
Und Sie haben auch schon dieses Wort benutzt, dass diese Kolumnen auch so was Entlastendes haben können. Und ich finde, das Wort ist ja gar nicht abwertend gemeint. Das ist ja eher so eine Last, die Sie zu sagen, sie als Autorin den Leserinnen dann abnehmen.
Ja, hoffentlich, weil sie eben merken, auch ich habe Angst vor der Brotschneidemaschine und auch ich habe eine Neigung, in den blödsten Augenblicken zu stolpern und mich sehr spektakulär auf die Nase zu legen zum Beispiel. Oder dass ich eben auch sowas wie affirmative kleine Post-its mir an meinen Schreibtisch hänge und mich daran erinnere, dass ich mich nicht immer selbst vermausen muss, sondern dass ich auch dran glauben darf, dass ich manche Dinge vielleicht doch kann, obwohl ich dazu neige zu denken, ich kann das alles nicht. Also ich glaube, dass das Sachen sind, an die halt wirklich wahnsinnig viele Leute anknüpfen können. Und ich hoffe, dass sie dann Spaß haben, darüber zu lesen.
Das ist ja vielleicht auch so ein Kern der Kolumne, dass sie sozusagen von kleinen Alltagsbeobachtungen ausgeht, schon aber zu sowas Allgemeinmenschlichen kommt und nie so den Humor irgendwie dabei verliert. Da gibt es auch ein paar sehr schöne Kolumnen. Sie schreiben über den Furz als Wind of Change in Liebesbeziehungen, und zwar den Wind of Change, also die Veränderung hin zum Guten oder zum Schlechten. Und in einer Kolumne betrauern sie aber auch den Smalltalk. Hat mich erstmal überrascht. Smalltalk hat ja eigentlich einen schlechten Ruf, aber sie mögen den trotzdem.
Ich mag ihn, wenn er gelingt und wenn Leute es schaffen, sich darauf einzulassen. Das ist tatsächlich ein Text darüber, dass es mir relativ oft passiert, vielleicht auch berufsbedingt, dass ich so zugelabert werde. Und ich habe so ein kleines Partyspiel daraus gemacht. Also ich stoppe dann so innerlich die Zeit, wie lange ich ein Gespräch mit jemandem, meistens mit Männern, muss man leider ehrlich sagen, aufrechterhalten kann, ohne dass eine einzige Gegenfrage kommt.
Also Sie stellen dann immer höflich Fragen, genau. Ach, erzählen Sie doch mal, ja, wie ist das denn? Aha, das ist ja interessant, genau. So und so, und Sie bekommen aber keine Frage zurück.
Und nie kommt mal, und wie ist es bei Ihnen oder wie läuft es bei dir oder so. Das ist ein häufiges Phänomen, und genau, und daraus schließe ich, dass der Smalltalk zu Unrecht einen schlechten Ruf hat, weil eigentlich ist es ja schön, wenn aus was Kleinem wie eben einem kleinen Smalltalk am Rande einer Party vielleicht irgendwie was Größeres entsteht, nämlich ein richtiges Gespräch zwischen zwei Menschen, die Interesse aneinander haben.
Jetzt haben Sie diese gesammelten Kolumnen ja in den letzten 10 Jahren geschrieben und jetzt die Texte wieder zusammengestellt, alle nochmal gelesen, vielleicht ein bisschen überarbeitet. Haben Sie da gemerkt, dass Sie älter geworden sind beim Schreiben? Also strenger oder milder oder doch ein bisschen mehr Diva?
Ja, hoffentlich ein bisschen mehr Diva. Da arbeite ich noch dran. Ja, also es hat sich natürlich eine ganze Menge getan in den letzten 10 Jahren. Also meine Kinder sind deutlich größer. Ich bin nicht mehr ganz so gestresst von den Anforderungen, die Mutterschaft mit kleinen Kindern und einen Beruf mit sich bringt. Wir hatten eine Pandemie zwischendurch, das hat natürlich auch eine ganze Menge verändert. Ich glaube, ich bin insgesamt ein bisschen sicherer geworden darin, wer ich eigentlich bin und wer ich vielleicht auch nicht bin. Und das ist auch für mich entlastend. Und das war schön, das jetzt beim Zusammenstellen der Texte nochmal so mitzukriegen.
Sie erzählen auch eine besonders schöne Geschichte, vielleicht ist das meine Lieblingsgeschichte, über Vergänglichkeit in einer Kolumne. Sie haben nämlich als Jugendliche eine Zeit lang offenbar sehr exzessiv Liebesfaxe geschrieben mit ihrem damaligen Freund. Ja. Also sehr, sehr lustige Vorstellung erstmal schon mal. Und verweist ja auch auf die Zeit, als einfach noch in deutschen Haushalten ein Faxgerät stand, vollkommen verschwunden. Und diese Liebesfaxe, vielleicht können Sie uns das mal erklären. Die sind nämlich, Sie wollten sie nach vielen Jahren nochmal lesen, aber sie waren irgendwie gelöscht, das Papier hat sie absorbiert?
Ja, das war ja auch so Thermopapier und das kennt man ja, wenn man auch Quittungen fürs Finanzamt aufhebt, dass sie nach 10 Jahren oder so, sieht man einfach auf diesem Thermopapier nichts mehr, die Schrift verschwindet. Und ich war ganz froh, ich habe die damals tatsächlich alle aufbewahrt, aber ich war doch ganz froh, weil ich immer dann, wenn ich Kopien von alten Liebesbriefen finde, die ich reichlich geschrieben habe früher, und ich habe auch immer gerne eine Kopie gemacht, um mich dann hinterher noch so ein bisschen zu ergötzen an der Kraft meiner Teenager-Emotionen, dass ich doch immer so eine leichte Fremdscham mir selber verspüre und vor allem bei dem Gedanken, dass halt in den Kisten von irgendwelchen Thorstens und Franks und Tobiasen da draußen halt noch diese Briefe liegen. Und diese schöne Teenagerliebe, die ist eben komplett verblasst im wahrsten Wortsinn. Also dieser ganze Ordner mit abgehefteten Faxen ist einfach weiß und irgendwie finde ich das sehr poetisch und schön, weil so kann ich mich für immer liebevoll daran erinnern und muss es nicht nochmal ganz genau nachlesen, was wir uns damals für Quatsch geschrieben haben.
Und ich habe aber auch gedacht, eben weil dieses Medium Fax natürlich auch jetzt irgendwie so verschwunden ist, ob diese Kolumnen auch eben an sich was, natürlich was gegenwärtig ist, aber damit auch eben was Vergängliches haben, weil sie eben so nah am Alltag geschrieben sind, an unserer Gegenwart geschrieben sind. Also ich kann noch was mit der Brotschneidemaschine anfangen, aber vielleicht ihre Söhne schon nicht mehr?
Ja, die fänden die Vorstellung ziemlich absurd, dass da irgendwie so eine Kreissäge bei jedem auf dem Küchencounter steht. Das stimmt, aber das ist ja das Schöne der Zeitschriftenkolumne, dass sie im Grunde dafür geschrieben ist, einmal gelesen und dann wahrscheinlich im Altpapier entsorgt zu werden. Das hat was sehr Punktuelles und etwas, was sehr sozusagen den Moment abgreift. Insofern arbeite ich jetzt natürlich dagegen, indem ich daraus ein richtiges Buch mache, was Menschen sich hoffentlich für eine Weile ins Regal stellen. Also insofern vielleicht ja eine kleiner Gegensatz, den ich da aufgebaut habe, ohne drüber nachzudenken.
Ihre Kolumnen und ich finde auch ihre Literatur, Alena Schröder, so im Allgemeinen, die haben ja im besten Sinne was Unterhaltendes. Und wie nehmen Sie das jetzt wahr, vielleicht jetzt auch über die letzten 10 Jahre, ist Unterhaltung in so einer Zeit von Kriegen, von Klimakatastrophe, von Kulturkampf, ist die besonders unter Druck? Hat sich ein Druck auf die Unterhaltung über so eine unterhaltenen Texte verschärft? Oder ist das vielleicht genau der Gegenteil der Fall? Und so ein kleiner Kolumnentext, so ein unterhaltender Roman, der ist jetzt vielleicht noch viel gefragter als vor 10 Jahren?
Also ich glaube, dass Unterhaltung immer ihre Berechtigung hat und auch wichtig ist. Zwischen all den schrecklichen Dingen, die halt den ganzen Tag auf uns einprasseln, muss man halt auch ab und zu mal wieder irgendwie den Blick davon wegnehmen und mal wieder auf die kleinen und schönen Sachen gucken, die um einen rum sind und die einen beglücken oder die einen auch beschäftigen, aber nicht gleich so eine weltumspannende Wichtigkeit haben. Also ich habe das Gefühl, dass der Unterhaltungsroman und auch so kleine Formate wie Kolumnen eine ganz wichtige Funktion haben. Und ja, auch in der Krise muss in der Keksfabrik müssen weiter Kekse gebacken werden. Und so sehe ich irgendwie meine Mission. Das Große, das Weltbewegende, das Politische und so, das finde ich super wichtig und das möchte ich überhaupt nicht kleinreden. Ich konsumiere das auch und bin sehr froh, dass es das gibt. Aber das ist nicht mein Metier. Ich mache eben das andere und ich hoffe so gut, wie es eben geht.
Ich habe, Sie haben auch einen Podcast zusammen mit Ihrem Kollegen Till Räther, der ist Sexy und Bodenständig. Da sprechen Sie übers Schreiben, geben auch viele Schreibtipps, geben Einblicke in Ihr Schreiben, auch in Zweifel, Probleme, die Sie haben mit dem Schreiben. Und da haben Sie verraten in der aktuellen Folge, dass Sie überhaupt nicht irgendwie auf der Couch oder auf dem Sofa schreiben können. Sie müssen immer am Schreibtisch sitzen. Was ist Ihre präferierte Lesehaltung oder wie würden Sie sagen, wo ist die beste Position, Ort, der beste Snack, um Ihre Kolumnen zu lesen?
Also schreiben kann ich tatsächlich nur am Tisch, aber lesen kann ich wirklich überall, in der Badewanne, im Bett, auf dem Balkon, auf dem Boden liegend, in der U-Bahn. Ich glaube, man kann die überall lesen. Es sind ja relativ kurze Texte, das heißt vielleicht für Leute, die abends dazu neigen, so wie ich, zu viel noch auf dem Handy rumzudaddeln, aber eigentlich denken, ah, jetzt mal abends wieder so ein paar Seiten lesen, wäre eigentlich nicht so schlecht, aber dabei dann immer nicht so weit kommen, weil sie zu schnell müde werden. Für die ist es, glaube ich, wirklich perfekt, weil man kann einfach einen kurzen, schnellen, hoffentlich amüsanten, entlastenden Text lesen. Also ich würde sagen, im Bett. Und im Bett soll man nicht so viel snacken nach dem Zähneputzen. Insofern haben wir jetzt leider keinen Snack zur Auswahl. Ja,
perfekt. Aber im Bett, wenn man eigentlich am Handy scrollen will, da finden sich doch, glaube ich, viele wieder. Dann können Sie den Kolumnenband von Alena Schröder zur Hand nehmen. Alles muss man selber falsch machen. Vielen Dank, Alena Schröder, dass Sie damit hier im Deutschlandfunk Kultur zu Gast waren.
Vielen Dank.
Und der Band Alles muss man selber falsch machen, der ist bei DTV erschienen. 224 Seiten, 18 Euro.